alles, was wir tun, ist vernetzt. Und wenn diese Verbindung einfach auf Fairness basieren würde, dann bräuchte es vielleicht gar keine Entwicklungszusammenarbeit oder Spendenorganisationen oder Ähnliches.
Hallo und herzlich willkommen zu New Social Economy, dem Podcast, bei dem sich alles um Sozialunternehmertum dreht und bei dem wir Menschen sprechen, die Wirtschaft und Gemeinwohl gleichermaßen im Blick halten. Mein Name ist Vicky.
Und hier ist Walter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Gast heute ist Jonathan Funke. Jonathan ist Gründer von tipme.org, eine Online-Plattform, wo ich beim Bestellen von fairen Produkten Trinkgeld direkt an die Arbeiterinnen und Arbeiter weiterleiten kann, die diese Produkte herstellen. Hallo Jonathan, wir freuen uns, dass du bei uns bist.
Ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
Danke, dass du gekommen bist. Und wie jedem Gast stellen wir auch dir zunächst die Frage, die drei W-Fragen eigentlich. Was macht ihr, wie macht ihr es und wozu macht ihr es?
Genau, was machen wir mit TipMe? Wir ermöglichen es dir, ein Trinkgeld an die Menschen zu schicken, die deine Lieblingsjeans gemacht haben, die den Kaffee angebaut haben, den du morgens trinkst, und dich direkt bei den Menschen zu bedanken, die deine Lieblingsprodukte machen. Wie machen wir das genau? Wir haben eine Lösung für Online-Shops. Das heißt, in den Online-Shops, die bei TipMe mitmachen, kann man mit einem Klick Trinkgeld geben. Und wir haben eben für jeden einzelnen Arbeiter ein persönliches Profil bei uns. Wir kennen deren Namen, wir haben ein Foto von denen, wir kennen deren Bankverbindung, auf welches Konto wir das Trinkgeld schicken müssen. Das heißt, es gibt keine Zwischenmänner, dass das Trinkgeld beim Chef landet, sondern direkt auf dem Konto von den einzelnen Menschen. Und warum machen wir das? Weil wir glauben, dass es Zeit ist, globale Ungleichheit zu reduzieren. Jeder zweite Mensch auf diesem Planeten lebt von weniger als 5 Euro am Tag. Und das sind die Menschen, die alles machen, was sie jeden Tag anziehen, konsumieren. Und es ist einfach Zeit, zurückzugeben.
Wie ist das denn ungefähr von der Größenordnung her? Vielleicht kannst du uns dann Einblick geben, wenn ich mir jetzt eine Jeans kaufe, bei einem eurer Partner, nehme ich an, sind das für euch. Mhm. Wie viel kostet die Jeans? Wie viel geben die Leute Trinkgeld? Und wie viel Impact hat das im Leben einer Schneiderin zum Beispiel, die diese Jeans hergestellt hat?
Ja, voll schöne Frage. Genau, jetzt bei einer Jeans zum Beispiel reden wir jetzt von, ich glaube, 90 Euro durchschnittlich, die Leute dort ausgeben und dann nochmal 4 Euro durchschnittlich, die sie als Trinkgeld geben. Und das ist was wir sehen, was super, super schön ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen gut sind, wenn man ihnen die Möglichkeiten dazu gibt und es ihnen einfach macht. Und wir sehen, dass 40% der Leute tatsächlich Trinkgeld geben. Also fast jeder zweite gibt nochmal 4 Euro on top. Und was hat das für eine Auswirkung für die Menschen vor Ort? Was verändert das tatsächlich für die? Wir arbeiten ja nur mit fairen Labels, wie ihr richtig gesagt habt. Und bei fairen Labels, die wirklich extrem besser bezahlen als die anderen Brands, ist der Tageslohn trotzdem 5 Euro. Einfach weil Währungsdifferenzen und so weiter. Das heißt, mit 5 Euro Trinkgeld verdoppelt man den Tageslohn von ArbeiterInnen. Und wir sind, wie gesagt, direkt mit den Arbeitern verbunden. Das heißt, wir können denen nicht nur direkt Trinkgeld schicken, sondern die können uns auch direkt schicken, was sie mit dem Trinkgeld gemacht haben, per WhatsApp. Also eine große Gruppe. Und aus Pakistan haben wir, Gott, das kann ich eigentlich mal zeigen, haben wir, das können jetzt die Leute zu Hause nicht sehen, aber haben wir letztens einfach ein paar Bilder bekommen von Kindern, die hier ein neues Fahrrad haben.
Ach schön, also man sieht ein Kind auf einem neuen Fahrrad, für die, die das jetzt hören. Genau, dass sich sehr freut über das Fahrrad.
Genau, und das ist halt eben uns auch ganz, ganz wichtig, dass die ArbeiterInnen selbst entscheiden können, was sie mit dem Trinkgeld machen. Das heißt, manche kaufen ihrem Kind davon ein Fahrrad, andere haben in Kenia kaufen, hat sich Rosa einen Huhn gekauft und hat jetzt für sich selbst und ihre Nachbarn immer frische Eier. Andere machen sogar kleine Läden nebenher auf. Und es ist super, super schön zu sehen, wie jeder einzelne Mensch dadurch halt empowered wird, seine eigenen Wünsche und Träume zu verwirklichen.
Jetzt arbeiten ja durchaus mehrere Menschen an der Herstellung einer Jeans oder von Sneakers und dann Kaffeeanbau und so weiter. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt keine genaue Vorstellung, ich könnte mir vorstellen, dass für Sneakers in so einer Fabrik vielleicht 50 Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten.
Gute Schätze.
Und jetzt steht jeder mit Namen drin, wobei so viele habe ich nicht gefunden bei euch. Also es sind eher nicht alle, die drinstehen. Und aber wenn es jetzt alle wären auch, ne, dann kann es ja sein, dass manche besonders freundlich aussehen und wir so unserem psychologischen Bias erliegen, wo wir sagen, oh, der sieht aber nett aus oder die sieht aber gut aus und dann geben wir dort mehr Trinkgeld. Ja, also das Thema Fairness irgendwie, finde ich, kommt damit rein. Mhm. Wer kriegt wie viel von denen, die da arbeiten? Wie sorgt ihr da für Fairness?
Ja, das war eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, weil uns natürlich unser Anspruch ist, das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Und wie wenn es um Geld geht, kann man auch schnell das Gegenteil erreichen. Deswegen war es ganz, ganz wichtig, genau das gut zu klären. Und den Ansatz, den wir hatten, war einfach, die Leute vor Ort selbst zu fragen, wie denn die Verteilung am besten ist. Das heißt, wir sind mit Athletic, mit einer Schuhmarke, mit der wir das Ganze gemeinsam aufgebaut haben, einfach nach Pakistan geflogen und haben die Leute vor Ort selbst gefragt, wie würdet ihr es denn am besten verteilen?
Und was haben sie gesagt?
Letztendlich, dass es genau wie im Café hier in Deutschland laufen soll. Das Trinkgeld geht in eine Trinkgeldkasse und wird dann eben anteilig unter den ArbeiterInnen verteilt. Die Leute, die ein bisschen mehr arbeiten, bekommen davon ein bisschen mehr. Die Leute, die ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich kommt alles Trinkgeld, was gegeben wird, in eine Trinkgeldkasse. Und wir senden dann die Anteile direkt auf das Konto von den einzelnen ArbeiterInnen. Und nicht der mit dem schönsten Lächeln bekommt den meisten Anteil, sondern es wird eben fair verteilt.
Jetzt ist das ja anders als im Café, da ist das ja Bargeld und da gibt es ein Glas oder irgendwie sowas, wo das reingeworfen wird. Und wenn das jetzt aber auf mein Konto geht, die anderen wissen das ja gar nicht. Das ist ja sehr, muss ja sehr vertrauensvoll sein. Das ist ja sehr viel Geld. Also es wäre ja so, wie wenn man einem Taxifahrer, weiß nicht, was ein Taxifahrer am Tag verdient, aber vielleicht 200 Euro. Also wenn man dem jetzt so ein Trinkgeld geben würde, das ist ja verhältnismäßig viel. Ein Tageslohn. Ist denn sichergestellt, dass das tatsächlich dann, wenn das zuerst auf dem persönlichen Konto landet, dass das in diese Kaffeekasse, in diese gemeinsame Kasse reinkommt? Habt ihr das auch besprochen?
Ah, jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen missverständlich erklärt. Also das Geld, diese Trinkgeldkasse, die verwalten wir quasi.
Ah, okay.
Das heißt, das wird nicht an Arbeiter XY ausgezahlt und der muss es dann weiterverteilen und wir vertrauen der Person blind, sondern du als Kunde kaufst deine Schuhe, kaufst deine Jeans. Die Trinkgeldkasse ist hier in Deutschland und wir senden das dann von hier aus quasi direkt auf das Konto der einzelnen ArbeiterInnen.
Ah, okay. Also ihr macht die Aufteilung.
Genau.
Verstehe. Das heißt, ihr habt mit den Produzenten vor Ort, mit dem Brand Manager, mit dem ihr zusammenarbeitet, habt ihr das besprochen und ihr macht dann, wenn dort 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, habt ihr die Kontodaten von diesen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von jeden 4 Euro, die dann für den Kauf von Jeans oder Sneakers dann an Trinkgeld reinkommen, das teilt ihr dann auf durch 50 und schickt das an diese 50 Konten.
Genau.
Wow, das ist natürlich eine ganz schöne administrative Aufgabe, die ihr da auch übernehmt.
Natürlich. Wir haben Glück, dass wir, ich habe Glück, dass ich ein sehr, sehr schlaues Team um die Idee aufbauen konnte. Und das heißt, wir haben jetzt eine Softwarelösung gebaut, die uns viel davon abnimmt. Das heißt, viel von dem ganzen Prozess läuft einfach automatisiert. Das Trinkgeld, das reinkommt, das Trinkgeld, das rausgeht. Wir haben tolle internationale Payment-Partner, die das Trinkgeld verschicken. Das heißt, wir haben jetzt, Tipmi gibt es ja jetzt schon seit 2019. Und diese 2 Jahre haben wir jetzt wirklich da reingesteckt, dass dieses System halt flutscht. Und jetzt sind wir endlich an einem Punkt, wo diese ganze Administration eben eigentlich ja, reibungslos funktioniert.
Mhm. Gut.
Ich hatte mich jetzt gefragt, wie viele dieser, wir waren bei dem Jeans-Beispiel, mhm, und wie viele Jeans werden dann gekauft? Also ich stelle mir vor, eure Partner, die haben dann einzelne Fabriken, da sind jeweils Arbeiterinnen und Arbeiter, die an dem Programm mitmachen, wahrscheinlich nicht pauschal die ganze Fabrik, sondern einzelne, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Und ihr wählt sie dann, also erstens, in welchen Ländern sind die, hatte mich noch interessiert, aber auch die Frage, wie viel, also von den 40%, die Trinkgeld geben, wie viele, also da musst du jetzt sagen, wie viel gekauft wird eigentlich, ne? Also mich interessiert, wie viel ist das für die? Wie oft kriegen die nochmal ihren Tageslohn on top?
Ja. Also vielleicht erstmal, in welchen Ländern wir aktuell arbeiten. Aktuell haben wir insgesamt 30.000 Euro verschickt an aktuell 300 ArbeiterInnen in Vietnam, in Kenia und in Pakistan und nochmal syrische Geflüchtete hier in Deutschland. Und was das wirklich so in absoluten Zahlen für die Leute bedeutet, sind ungefähr 100, 150 Euro, die die ArbeiterInnen jeweils von uns pro Jahr bekommen. Und das ist dann ungefähr ein zusätzlicher Monatslohn
pro Person.
Pro Person, genau. Mhm.
Das ist wie das 13. Monatsgehalt.
Genau, so ein schönes Weihnachtsgeld. Und wir schauen dann auch immer, dass wir mit den Fabriken und den ArbeiterInnen einen Zeitpunkt auswählen, der da gut passt. In Vietnam gibt es das Mondfestival, in Pakistan der Geburtstag des Propheten Mohammed. Immer so jeweilig die lokalen Feiertage, die halt dann wichtig sind, wie bei uns das Weihnachtsgeld, dass man halt auch schaut, das Geld wird dann ausgezahlt, wenn es die Leute vor Ort am dringendsten brauchen. Mhm.
Und könnte bei euch jede Brand mitmachen, ein H&M oder so oder ein Zara, wenn man da im Onlineshop was kauft, könnten die sich darauf einlassen? Ist das euer Ziel, dass die das machen? Oder seid ihr bewusst auf Öko-Labels oder nachhaltige Labels gegangen?
Also unsere Position im Team ist folgende. Wir sind uns nicht zu schade, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Aber wir wollen auf keinen Fall uns in Greenwashing reinziehen lassen. Das heißt, wenn eine Marke wirklich Lust hat und wirklich Willen zeigt, nachhaltiger zu werden, transparenter zu werden, fairer zu werden in seinen Lieferketten, dann sind wir da sehr, sehr gerne ein Partner. Aber wenn es nur um Greenwashing geht und nur um eine schöne Kampagne, dann sind wir da raus. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen wischiwaschi. Woran wir das konkret festmachen, ist einmal die Arbeitsstandards der UN, von der ILO. Das heißt vor allem keine Kinderarbeit, Recht auf Gewerkschaften, all die grundsätzlichen Menschenrechte, die in einer normalen Produktionsstätte gegeben sein müssen. Und andererseits Unternehmen, die Lust haben, ihre Lieferkette aufzuräumen. Und das ist schönerweise ein Trend, den man gerade extrem viel verfolgen kann. Die haben eine langfristige Partnerschaft mit ihren Zulieferern. Das heißt, also heutzutage ist es ja so, dass kein Unternehmen der Welt fast seine eigenen Fabriken mehr besitzt, sondern das Zulieferer hat. Und wenn du als Unternehmen nur auf Preis gehst, dann wechselst du deine Zulieferer bei jeder Bestellung um einfach auf den günstigsten Preis zu kommen. Was du aber, wenn du nachhaltige Standards und so weiter wirklich konsequent einführen willst, dann baust du deine langfristige Beziehung auf, um halt Schritt für Schritt die Produktionsbedingungen in den jeweiligen Fabriken zu verbessern. Und das sind die Strukturen, wo wir halt richtig gut arbeiten können, weil wir dann mit diesen Arbeitern halt gemeinsam durch das Trinkgeld Situation vor Ort verbessern kann.
Also als Jeanshersteller und Sneakerhersteller und Kaffeeproduzent habe ich ja, wenn ich das mit euch zusammen mache, habe ich ja einen positiven Image-Effekt. Was habe ich denn noch davon? Und vor allem, was würde mich das kosten, als Unternehmen mit euch zusammenzuarbeiten? Mhm. Was habt ihr davon dann letztlich?
Genau, also uns ist ganz, ganz wichtig, dass 100% des Trinkgelds, das gegeben wird, wirklich an die ArbeiterInnen geht. Das heißt, davon nehmen wir uns keinen Teil, sondern die Marken, die Tipmi einführen, die zahlen für die Lösung. Und was haben die davon? Warum machen die das? Genau, du hast schon gesagt, Branding, Marketing ist ganz, ganz wichtig. Wir haben halt was sonst kein anderes Unternehmen hat, nämlich eine direkte Verbindung zu den einzelnen ArbeiterInnen. Das heißt, wir kriegen eben Nachrichten, Bilder, Zitate aus Pakistan, aus Vietnam, direkt vom Ursprung der einzelnen Produkte. Und das ist eben was, womit man das Vertrauen der KonsumentInnen nochmal ganz anders bekommt. Was wir auch haben, Leute, die Trinkgeld gegeben haben, können Updates von uns bekommen, was ihr Trinkgeld erreicht hat, wenn es angekommen ist, wenn es ausgezahlt wurde, wenn es für irgendwas Schönes ausgegeben wurde und so weiter. Und das hat eine unglaublich hohe Clickrate. Also jeder 20% abonnieren das, 50% öffnen das, also was wirklich unglaublich gute Zahlen sind. Und das heißt, es gibt ganz, ganz viele, die Kunden, die Trinkgeld geben, hören immer wieder von der Marke, assoziieren die positiv. Und wir sehen auch, dass die Transparenz und diese emotionalen Kontaktpunkte, die wir bieten, halt dazu führen, dass die trinkgeldgebenden Kunden viel, viel häufiger ein zweites Mal einkaufen. Long story short, Marketing und Kundenbindung. Und wir sehen halt, dass wir bei der Kundenbindung wirklich einer Marke Fans bringen.
Ja, okay. Und was muss ich dann, also was ist dann auf der anderen Seite? Also was kostet mich das als Marke, mit euch zusammenzuarbeiten?
Wir haben eine monatliche Gebühr, die abhängig ist davon, wie viele Fabriken im System mit drin sind. Genau.
Mhm. Also kannst du das ein bisschen konkreter
beschreiben? weiß gar nicht, wir haben halt unsere Preise nicht auf der Website stehen.
Nee, nicht die Preise, sondern so vom Modell ist jetzt sozusagen eine fixe Rate, mal fiktiv 100 Euro pro Fabrik, egal wie groß die Fabrik ist oder so. Oder wie.
Genau, aber monatlich eben.
Monatlich.
Genau, also monatliche Rate, x Euro pro Monat pro Fabrik.
Okay, und ob die Fabrik 50 oder 5.000 Mitarbeiter hat, spielt dann keine Rolle.
Das ist uns tatsächlich relativ egal, weil wir müssen die Software einmal für die Fabrik aufsetzen.
Verstehe.
Alle Arbeiter importieren. Und dann läuft es quasi mehr oder weniger von selbst. Wir haben dann halt noch die Kommunikation mit den ArbeiterInnen, die uns ihre Probleme auch schildern können. Das ist halt auch sehr, sehr spannend für viele Unternehmen, wenn in der Fabrik was schief laufen sollte, sind wir halt die Ersten, die es erfahren. Ne? Weil wir so nah dran sind, können wir da nochmal eine ganz andere Transparenz und Risikovorbeugung fast schon ermöglichen.
Was erreicht euch da so an Fragen oder an Anmeldungen? Das stelle ich mir sehr breit vor.
Also viele Nachrichten, so wie das, was ich gerade gezeigt habe, von irgendwelchen schönen Kinderfahrrädern. viele Nachrichten, die sich beschweren, dass das Trinkgeld zu spät ist. Jetzt zahlen das alle 6 Monate aus und wenn wir dann gesagt haben, es kommt am Freitag und dann kommt es am Montag, dann sind die da oft sehr vocal. Dann haben wir zum Teil aber auch Themen wie vor Corona gab es irgendwie einen harten Umgangston vom Fabrikaufseher und dann haben wir halt die Möglichkeit zu sagen, guck mal, wir haben hier eine anonyme Beschwerde bekommen, liebe Marke, lass uns doch mal schauen, dass wir da uns gemeinsam mit der Fabrik an den Tisch setzen und da eine Lösung für finden, dass sich die Arbeiter wohl gut behandelt fühlen. Aber bisher, also wir sind ja da sehr in der einfachen Gefilden unterwegs. So ein rauer Umgangston war jetzt das Schlimmste, was wir bisher uns erreicht hat.
Ich habe mich jetzt gefragt, mein Alltag ist so, dass ich, wenn ich neue Kleidung brauche und in ein Geschäft gehe und dann da die Wahl habe, dann nehme ich irgendwas mit, was mir gefällt und gehe nach Hause. Und es wird mir als Konsumentin ja sehr schwer gemacht, nachzuvollziehen, wer hat das produziert, wo kommt das her und so weiter. Und gleichzeitig ist natürlich für mich 4 Euro nicht so viel Geld verglichen mit jemandem, dessen Tageslohn das ist. Und jetzt kenne ich dieses komische Gefühl auch sehr gut, dass man hat, wenn man denkt, wie unfair das eigentlich alles ist. Und man nimmt teil als Konsumentin, obwohl man irgendwie sich das niemals so wünschen würde, dass das System ist, in dem wir leben.
Ja.
Und was hat dich dazu gebracht, zu sagen, ja okay, aber das könnte man ja auch verändern. Das ist ja ein ungewöhnlicher Schritt. Die meisten Leute nehmen das ja absurderweise einfach irgendwie hin, dass wir so unsere Kleidung produzieren und tragen.
Ich weiß nicht. Manchmal hat man ja so Momente, wo es dann auf einmal Klick macht, ne? Und dann auf einmal irgendwie alles, diese ganze verrückte Welt für eine Sekunde Sinn ergibt. Und bei mir war dieser Moment, dass ich gegen Primark demonstriert habe. Das ist ein Fast-Fashion-Unternehmen, wo ein T-Shirt weniger kostet als eine Kasse Kaffee. Und dort habe ich dann einen Flyer verteilt, auf den stand, dass nur 3% von dem, was ich tatsächlich bezahle, bei den ArbeiterInnen ankommt. Und das hat sich so absurd angefühlt und dass ich auch so wenig machen kann, weil ob ich jetzt irgendwie das T-Shirt von Primark kaufe oder von Hugo Boss, wahrscheinlich wird es am Ende noch in derselben Fabrik hergestellt. Ich habe mich total machtlos gefühlt und dann andererseits aber auch kam mir der Gedanke, dass wir ja eigentlich über die Produkte, die wir anhaben, über den Kaffee, den wir morgens trinken, mit so vielen hunderten Menschen jeden Tag vernetzt sind, indirekt, wir merken es nicht, aber das alles, was wir tun, ist vernetzt. Und wenn diese Verbindung einfach auf Fairness basieren würde, dann bräuchte es vielleicht gar keine Entwicklungszusammenarbeit oder Spendenorganisationen oder Ähnliches, weil die Leute einfach von dem, was sie mir Gutes tun, dass ich was zum Anziehen habe, dass ich leckeres Kaffee am Morgen trinke, dann wäre ja eigentlich schon für alle gesorgt. Und diese Verbindung ist ja nur da. Wir müssen sie ja nur zeigen, wir müssen nur erlebbar machen. Und wir müssen nur den Menschen die Möglichkeit geben, dieses Gefühl, was sie ja alle haben, boah, die Welt ist verrückt und ungerecht, da ganz, ganz einfach und unkompliziert was gegen unternehmen zu können. Und da bin ich halt wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass wir halt den Leuten diese Möglichkeit geben und so viele sie nutzen.
Ja, total. Ich finde, das ist eine super Initiative oder eine super Idee insgesamt auch. Und gut, dass es das gibt. Ich finde, durch die Herstellung der Unmittelbarkeit, also da schafft ihr sicher auch noch eine weitere Motivation, diese Ungerechtigkeit vielleicht ein bisschen zu versuchen auszugleichen. Und ganz spannend, dass ihr eigentlich auch ganz subtil, aber so doch sehr wirkungsvoll das Konsumverhalten der KonsumentInnen revolutioniert, fast schon durch eure Idee und dass dieser Community-Gedanke so gestärkt wird dadurch. Spürt ihr da einen großen Impact schon in der Community?
Da läuft jetzt gerade die erste wissenschaftliche Studie zu. Wir arbeiten mit verschiedenen Universitäten zusammen. Einerseits eine wissenschaftliche Auswertung, was bei den ArbeiterInnen sich verändert und andererseits, was sich bei den KonsumentInnen verändert. Und was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Leute, die mit Tipme einkaufen und einmal Trinkgeld gegeben haben, halt anders konsumieren und halt auch sich denken, okay, warum kann ich das eigentlich nicht überall erleben? Wenn ich würde gerne bei allem, was ich einkaufe, irgendwie wissen, wer das hergestellt hat und wissen, dass diese Menschen gut behandelt worden sind und denen auch mein Dankeschön geben. Das heißt, viele, die einmal bei Tipme einkaufen, kaufen dann auch bei den anderen Marken, die mit uns zusammenarbeiten, weil sie halt sagen, das ist für mich nochmal so ein anderes. Alle haben jetzt heutzutage Labels und ich bin so ein bisschen überfordert davon, welchen ich jetzt wirklich vertrauen kann und welchen nicht. Aber hier weiß ich halt, Tipme hat eine direkte Verbindung zu den ArbeiterInnen. Und wenn da in der Produktionsstätte was vorfällt, dann kriegen die das direkt mit. Das heißt, das ist eine wirklich gute Marke. Long story short, wir merken, dass wir bei den Konsumenten viel verändern.
Ich würde gerne nochmal den Blick auf dich auch richten, Jonathan, das, was du eben gerade noch gesagt hast, wie du überhaupt darauf gekommen bist, ne? Als du festgestellt hast, nur 3% dessen, was so ein T-Shirt kostet oder was so ein Produkt kostet, landet letztlich bei denen, die es herstellen. Und irgendwie, das hörte sich sehr sehr ausgereift an, was du gerade erzählt hast. Und in deiner Vita steht, dass du mit 5 Jahren dein erstes Sozialunternehmen gegründet hast. Bist du ein geborener Sozialunternehmer?
Ich tue mein Bestes. Ich hatte einfach sehr, sehr viel Glück, dass ich Eltern hab, die sehr toll an mich geglaubt haben und mich sehr ernst genommen haben von Anfang an. Ich bin in Berlin aufgewachsen und hier gibt es den Radiosender Radio 1 und der Slogan ist nur für Erwachsene. Und ich war eben 5 Jahre alt und fand das unglaublich ungerecht, dass das nur für Erwachsene sein soll, nicht für mich. Und meinte dann zu meinem Vater, dass es das einzig Logische wäre, jetzt ein Radio nur für Kinder aufzumachen, wo dann die blöden Erwachsenen nicht mithören dürfen. Und das gab es tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Oder zumindest nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann hat mein Vater da seinen Job bei der Deutschen Welle gekündigt und das aufgebaut. Und dann durfte ich den damaligen Bundespräsidenten Herrn Rau interviewen und die Affenforscherin Jane Goodall. Das Lieblingsessen von Herrn Rau ist übrigens, das weiß ich immer noch, Currywurst mit Pommes. genau, und habe da sehr, sehr früh sehr, sehr viele inspirierende Menschen getroffen, die einfach gemacht haben. Und dann, glaube ich, bin ich sehr schnell irgendwie, ist mir klar geworden, ja, also die unterscheiden sich nicht von normalen Menschen. Das Einzige, was halt unterschiedlich ist, dass sie halt einfach das dann wirklich auch gemacht haben.
Und seitdem hast du andere Unternehmen auch schon gegründet oder hast du das direkt im Anschluss dann an den Kinderkanal, den ihr damals gegründet habt,
gemacht? Nee, ich habe mich sehr, sehr doll ausprobiert. Ich war irgendwie mein Leben lang überall der Jüngste, irgendwie der Jüngste im Jugendparlament und habe dann eine NGO quasi in meiner Schule gegründet, die sich engagiert hat gegen soziale Ungleichheit für Geflüchtete dann 2015, gegen Lebensmittelverschwendung, verschiedene soziale Themen. Hab dann nach dem Abitur, ich weiß nicht, ob man das ein Unternehmen nennen kann, durch eine Beratung gegründet, Stadtland Flow hieß die. Da konnten Menschen eine gesunde Balance zwischen Schreibtischjob und Handarbeit finden. Hm. Das heißt, wer den ganzen Tag vorm Computer sitzt, dem schmerzt vielleicht der Rücken oder die Augen oder der Geist. Und dann einfach habe ich die Menschen vermittelt an Bio-Landwirtschaftsbetriebe oder eine Bäckerei oder eine Schreinerei, wo sie auch mal mit den Händen arbeiten konnten und ein bisschen cool. besonderen Arbeitsalltag haben. Das heißt, viele verschiedene Sachen ausprobiert und dann habe ich aber gemerkt, Tippmi hat einfach so eine ganz, ganz starke Eigendynamik bekommen. Das ist einfach geflogen und das ist mehr als nur irgendwie ein schönes Projekt, sondern das sind ja auch Menschenleben, die man wirklich nachhaltig verändert. Und da habe ich mich dem verschrieben.
Sehr cool. Und wie seid ihr jetzt organisiert? Wie viele seid ihr bei euch? Und hast du das alleine gegründet oder wie kam das?
Wir sind jetzt, Startups ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, irgendwas zwischen 6, 7, 8 Menschen. Und es ist ein ganz, ganz diverses Team. Das heißt, wir haben Leute, die vorher NGOs gegründet und mit aufgebaut haben. Die tolle Helen. Wir haben Renan, der eine Mikrokreditbank in Brasilien mit aufgebaut hat, da 150.000 Menschen mit Mikrokrediten versorgt hat. Wir haben Menschen aus dem Marketing, aus dem Supply Chain Management. Und gegründet habe ich ganz am Anfang alleine. Und dann habe ich schönerweise Robin und dann später Helen und Oliver kennengelernt. Und bei mir war das ein ganz, ganz wichtiger Moment, das Team zu finden, weil ich nachhaltige Wirtschaft studiert habe und irgendwie viele, viele Konzepte schreiben konnte und pitchen und dies und das. Aber erst als ich Robin mit seinem Lieferketten-Hintergrund und dann die anderen beiden mit NGO und IT-Hintergrund getroffen habe, wurde das Ganze dann wirklich greifbar und fassbar.
Ja, es gibt halt dann doch einen Unterschied zwischen Wissen und Können.
Ja.
Und das kriegt man gerade, wenn man von der Uni kommt, immer direkt gespiegelt in der Regel. Ja. Jetzt wollte ich noch eine Frage stellen und habe sie vergessen.
Dann nutze ich die Gelegenheit sehr gerne, denn ich habe eine Assoziation, die sich aufdrängt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Ferdinand von Schirach hat ein Buch rausgebracht. Das Wort Buch ist eigentlich zu wenig, aber ein Text, der heißt Jeder Mensch, und darin formuliert er 6 Artikel, neue, also so eine Art neue Verfassung für Europa. Und in der gibt es einen Artikel, also das ist wichtig zu verstehen als vielleicht Utopie, zu der man hinstrebt als Gesellschaft, auf die man sich idealerweise committet, und dann halten sich die Menschen daran. Das ist nicht institutionalisiert, also es gibt eine Stiftung drumherum, aber es gibt zunächst einmal diesen Gedanken, und darin gibt es einen Artikel, das ist Artikel 5, der heißt Globalisierung, und der sagt oder der beschreibt, jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter der Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Und ich finde das eine ganz schöne Formulierung, natürlich sowieso, das ist alles sehr gut formuliert, aber es ist auch inhaltlich toll und nimmt so ein bisschen die Last von den Schultern der Verbraucher, die natürlich eingespannt sind im Alltag und sich nicht unbedingt drum kümmern können, wie jeder Kaffee, jede Schokolade, alles, was sie konsumieren, produziert ist. Und ich finde, das sind wichtige Gedanken, aber ihr macht ja mit Tippmi genau das Gegenteil. Ihr sagt ja, naja, wir haben da schon Spielraum und Power bei den Konsumenten. Man muss das nicht eigentlich, muss das nicht komplett den Unternehmen oder dem Staat überlassen, sondern man kann das auch selber. Wie bist du eingestellt zu diesem Verhältnis, ja, Staat, Verbraucher, Verantwortung?
Ja, das ist ein extrem spannender, komplexer Zusammenhang, weil du hast ja einerseits die KonsumentInnen, die das Produkt kaufen von Unternehmen, dieses Produkt wiederum kaufen von Zulieferern. Und das alles wird irgendwie reguliert von verschiedenen Staaten. Das heißt, du hast eigentlich vier verschiedene Akteure, die eigentlich alle irgendwie verantwortlich sind für das, was passiert oder eben nicht passiert. Und wer ist davon verantwortlich? Würde ich sagen, ja. Ich glaube, wer da einen rauszieht und sagt, da muss jetzt die Veränderung, oder da muss jetzt alles herkommen an Veränderungen, der oder die macht es sich zwar einfach. KonsumentInnen haben eine unglaublich große Rolle, weil nur das, was nachgefragt wird, passiert. Das merken wir immer, immer wieder. Also die Unternehmen sind bereit, alles zu machen, wenn genug KonsumentInnen das nachfragen. Auf der anderen Seite, und das ist eben, das haben wir in den letzten 10, 20 Jahren gesehen, wie viel Macht das hat, ne? Also ich bin damals aufgewachsen mit einer Ökomutter, die irgendwie extra durch die halbe Stadt gefahren ist, um irgendwie das Vollkornbrot und die veganen Gummibärchen zu holen. Jetzt der neue Standard, ne? Der Rewe gibt es bei Aldi und Lidl gibt's Bio-Schokolade. Das ist und Fairtrade-Schokolade, ne? Also das ist, wo ganz, ganz viel beginnt. Und ich glaube, jede Veränderung beginnt beim Konsumenten, aber sie darf da nicht enden. Und das ist, was ganz, ganz viele vergessen. Dann muss irgendwann der Staat kommen und quasi nachrücken und die Letzten einsammeln, die quasi bei dieser Entwicklung hinterherhinken und dann einfach sagen, wir als Gesellschaft entschließen, das ist der Mindeststandard, der gelten muss. Und wir haben Menschenrechte, und zwar seit über 70 Jahren. Und ich finde, das wäre auch mittlerweile an der Zeit, dass die auch für alle Menschen gelten.
Ja, also die Wirkung, die ihr erzeugt, die finde ich ist relativ gut klar geworden mit dem, was ihr tut und ist auch sehr beeindruckend. Nenn uns doch vielleicht noch mal ein paar Zahlen, Jonathan. Wie wollt ihr denn skalieren? Also wo steht ihr heute? Wie viel Trinkgeld sammelt ihr heute ein? Für wie viele MitarbeiterInnen? Und wo wollt ihr in 2, 3 und 5 Jahren stehen?
Also aktuell sind wir bei 300 Arbeitern in 3 Ländern und 30.000 Euro Trinkgeld. Und bis 2025 wollen wir bei 30 Millionen Euro Trinkgeld sein für 140.000 Familien und ArbeiterInnen. Ich sage immer Familien, weil man muss halt mitrechnen, dass in Pakistan eine Familie dann halt 6 Leute sind. Das heißt, man hat dann nochmal viel, viel mehr Impact. Und eben den 200 Marken, mit denen wir die vorangehen und eine neue Ära der Fairness einläuten.
Das ist spannend. Ich habe gesehen, auf eurer Seite gibt es ja auch die Möglichkeit, über Crowdfunding in euch zu investieren.
Korrekt.
Und da habe ich gerade gesehen, sind tatsächlich auch ein paar Zahlen drin, die du am Anfang nicht nennen wolltest, nämlich bei der Beschreibung, also für die, die interessiert sind. Wir nennen sie jetzt nicht, aber die kriegen vielleicht dann auch einen Impuls zu investieren oder etwas Geld bei euch anzulegen für diesen Zweck. Da ist auch das Geschäftsmodell beschrieben und da sind tatsächlich auch eure Wachstumszahlen drin. Also das ist eine tolle Übersicht, finde ich. Sieht man auch gut, was da schon gelaufen ist und nochmal die Profile vom Management-Team und so. Das ist eine tolle Übersicht. Also für Leute, die interessiert sind und Lust haben, vielleicht auch ein bisschen Geld anzulegen in dieses gute Thema, sei auch nochmal dieses Crowdfunding empfohlen.
Und das findet man auf tipp mit einem p minus me, me.org. Da findet ihr alle Informationen. Da findet ihr auch tatsächlich schon Fotos von den Arbeitern und Arbeiterinnen. Und es lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ich finde, das ist ein super spannendes Modell, das du da gebaut hast. Und freue mich drauf, dass das noch weiter skaliert.
Ich auch. Ich freue mich sehr drauf. Das ist halt wirklich einfach extrem viel Arbeit und extrem komplex, weil Trinkgeld um den Globus zu schicken, ist genauso kompliziert, wie man es sich vorstellt. Aber wir haben jetzt 2 Jahre wirklich alles gegeben und jetzt funktioniert es. Wir können habe ich noch gar nicht erzählt von der technischen Seite. Wir können in einer halben Stunde können wir mit einem neuen Unternehmen mittlerweile eigentlich live gehen.
Krass, okay.
Wow, das ist cool.
Ja.
Dann brauchen wir nur noch ein Unternehmen, baut uns eine halbe Stunde ein. Dann brauchen wir nur einen Kontakt zu der Fabrik und dann übernehmen wir den Rest. Das kann extrem schnell, extrem groß werden. Und alles, was wir jetzt eigentlich noch brauchen, ist halt genug UnterstützerInnen, genug Geld, um zu wachsen. Und da sind wir jetzt gerade auf einem echt guten Punkt.
Ja, du hast gerade noch mal ein Stichwort gegeben, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, Jonathan. Also als Gründer, da kann Vicky ja auch ein Lied davon singen, als Gründer ist man ja typischerweise sehr idealistisch und sehr überzeugt von einer Idee und hängt sich auch komplett rein. Ne? Und das, was du geschildert hast, hat es auch noch mal deutlich gemacht, was für Arbeit und Aufwand auch notwendig ist. Du fängst alleine an und typischerweise gibt es ja die Gefahr der Selbstausbeutung. Mhm. Und des damit verbundenen Ausbrennens. Wie schützt du dich davor, dass du nicht in 2 oder 3 Jahren in so einem Status bist, wo du vielleicht gesundheitlich das nicht mehr machen kannst oder wo du irgendwie in welcher Form auch immer ausgebrannt bist? Wie sorgst du dafür, dass du trotz dieser vielen Arbeit und trotz des Idealismus bei guter Laune und gesunder Heiterkeit bleibst?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass ich meinem Team absolut vertrauen kann, dass ich auch einfach weiß, selbst wenn ich jetzt mal ausfalle oder nicht kann oder nicht will oder was auch immer, dass Tippmi da in extrem guten Händen ist. Und andererseits glaube ich, habe ich sehr, sehr gut gelernt, irgendwie dann wirklich auch abzuschalten für zumindest einen Tag die Woche, wo dann wirklich einfach nichts Thema ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich zumindest einen Tag die Woche habe, wo ich keine Termine arbeitsrelated habe. Dass man quasi so da einen Tag hat, wo man sich komplett ausbaumeln kann und das sind auch die einzigen Lifehacks, die ich quasi habe.
Dann wird dir unsere nächste Frage nicht gefallen. Also ich fand, es war ein guter Lifehack, aber man gibt uns den kleinen Finger und wir wollen die ganze Hand. Es gibt immer zum Abschluss einer jeden Folge eine Frage, die fragen wir alle Gäste. Und die ist angelehnt an eine Rede, die Steve Jobs vor Stanford-AbsolventInnen gehalten hat. Und darin gibt er drei, um es mit Oprah zu sagen, what I've learned in life, Weisheiten seinen Studierenden mit oder den Studierenden dort mit. Und jetzt wissen wir, du bist noch ein bisschen jünger als Steve Jobs. Nichtsdestotrotz hast du viele interessante Dinge getan und wir sind sicher, dass du auch ein paar spannende Learnings hast, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst. Kannst du?
Drei Steve Jobs Learnings.
Also deine eigenen natürlich, aber.
Ja. Sehr schön. Also ich glaube, das Nummer 1 Learning bei Tippmi ist wirklich, dass Menschen gut sind, wenn man ihnen die Chance dazu lässt. Wir machen es den Leuten einfach, etwas zurückzugeben. Und das tun sie dann auch. Ich glaube, das andere ist, dass die Zukunft der Transparenz menschlich ist. Wir haben jetzt extrem viel geschafft, Lieferketten transparent zu machen mit irgendwelchen Diagrammen und Graphen und Karten, wo Produkte herkommen und so. Da geht es schon in eine gute Richtung. Aber was es mit den Menschen macht, wirklich den Mensch zu sehen, der da an etwas mitgearbeitet hat, ist einfach ein ganz, ganz anderes Level. Und ich habe aber auch immer wieder gelernt, dass die Handlung von KonsumentInnen der Anfang, aber nie das Ende von sozialem Wandel ist. Also es ist nichts beginnt, ohne dass sich die Zivilgesellschaft für das einsetzt und KonsumentInnen etwas in Bewegung setzen. Aber es muss am Ende der Staat aufräumen und Mindeststandards setzen. vielleicht nicht ganz so inspirierend, aber für systemischen Wandel extrem wichtig, dass wir aufhören, uns gegenseitig fertig zu machen und das als eine Entweder-Oder-Debatte sehen, sondern zu verstehen, dass es einfach verschiedene Schritte im Prozess sind.
Vielen, vielen Dank dafür. Ich fand das gar nicht so uninspirierend und insgesamt tatsächlich sehr inspirierend, was ihr da tut und dass ihr ein Dilemma auflöst, das, wenn es irgendwem da draußen auch so geht, einfach für mich schon immer unausweichlich und ungerecht schien. Und ihr habt da eine gute Variante gefunden, das zu überbrücken und mit ein wenig Aufwand auf Konsumentenseite einen sehr großen Impact zu erzeugen auf der anderen Seite. Und ich bedanke mich für nicht nur diese drei Key Outcomes am Ende, sondern insgesamt das ganze tolle Gespräch.
Vielen Dank, Jonathan. Und wir sind am Ende. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast über Sozialunternehmer und Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, genauso wie wir. Und ihr schaut auf die Seite von Jonathan und Tipni. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Bleibt uns wohlgesonnen und bis dahin. Tschüss.
Tschüss, danke. Tschüss.